Gott ist gigantisch groß und das, was er uns verspricht, ist nicht nur eine Kleinigkeit, sondern er selber ist Gott. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist derjenige, der gesagt hat in Johannes 10,10, ich bin aber gekommen, um euch Leben zu geben im Überfluss. Er möchte nicht, dass wir hinvegetieren und uns einfach nur quälen und andere quälen, sondern er möchte uns Leben im Überfluss geben. Und ich glaube, sein Reichtum ist gigantisch groß. Ja, auch in Malachi 3,10, prüft mich, wenn ihr den Zehnten nicht abgibt, ob ich nicht die Schätze des Himmels auftun werde. Also grundsätzlich hat Gott die Intention, dich zu segnen. Ich hoffe, wir können aber mit dieser Haltung immer wieder neu im Alltag uns Gottes Wort nähern und ihm zu fragen, Gott, du bist groß und gut, zeige mir, wie du bist und sprich du zu mir und ich möchte teilhaben daran. Und genau deswegen hat er uns sein Wort gegeben und in seinem Wort beschreibt er sich selber, beschreibt er die Geschichte der Menschheit und seines Heilsplans. Sein Ziel war von Anfang an, Frieden mit den Menschen zu haben. Und wir sind ja gerade in diesem Buch unterwegs, der Versprochene, und da ist es von Anfang an bis heute, heute sind wir im Neuen Testament in den Evangelien angekommen, wo Jesus sich selber präsentiert. Er begegnet Menschen und handelt, immer mit der Intention, guckt, wer ich bin, guckt, wie ich bin. Und wir können sehr viel daraus lernen. Und heute gucken wir uns eine Stelle aus Markus 2 an. Ja, Markus 2, also noch relativ am Anfang vom Markus-Evangelium. Markus ist keiner, der versucht hat, unbedingt alles ganz chronologisch aufzuschreiben. Was war als erstes passiert, dann als zweites, als drittes, so ganz grob schon. Ja, am Ende die Kreuzigung und so, am Anfang der Start, wie er die Jünger berufen hat. Aber ihm ging es mehr darum, so Zusammenhänge irgendwie zusammenzuschreiben. Ja, da war ein Thema, dann hat er das auch zusammengeschrieben. Und auch so die geografische Struktur. Am Anfang hat Jesus ganz viel in Galiläa gewirkt. Ja, in seiner Umgebung, wo er aufgewachsen ist, Nazareth und Kapernaum, beim See Genezareth. Und später ist er dann irgendwann nach Jerusalem gegangen. Und so unterteilt das auch Markus. Am Anfang dieses Wirken, dann später den Weg nach Jerusalem. Und dann das Leiden und die letzten Tage und die Passion in Jerusalem selber. Das war ihm wichtig. Und so starten wir hier. Und ich lese den Text aus Markus 2, 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr da war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündete ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber auch etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor allen Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Soweit der Text. Eine besondere Geschichte, eine spannende Geschichte, eine schöne Geschichte, oder? Eine Geschichte mit Heilung, mit Rettung und jemand, der sehr gelitten hat, wurde am Ende heil geworden. Und die Geschichte, Markus beginnt damit zu erzählen, dass er zuerst nach Kapernaum wiederkam. Ja, der war unterwegs und dann ging er wieder nach Kapernaum, wieder in seiner Heimatgegend herum. Und dann, als man hörte, dass er im Haus sei. Manche Ausleger meinen, man könnte es auch so übersetzen, in seinem Haus. Also er hat selber gesagt, hatte zwar kein eigenes Haus, aber wahrscheinlich da, wo er ganz oft sich aufgehalten hat, vielleicht auch oft übernachtet hat, möglicherweise bei Petrus, in einer Familie, wo auch immer. Zumindest an einem Ort, wo er immer wieder war und in seiner Heimatgegend, in seinem Standort. Und dort war dann an einem Stammplatz immer wieder gewesen. Da fühlte er sich wohl und die Leute kannten ihn schon. Er hat schon angefangen zu wirken und die Leute haben einiges mitbekommen. Und so strömen die alle auf einmal herzu. Ja, alle Leute kommen hier hin und das Haus füllt sich. Erst eins, dann zwei, dann noch mehr und dann irgendwann ist das Haus voll. Alle Sitzplätze sind belegt. Irgendwann kommen noch mehr Leute und die sagen, oh, kein Platz mehr. Gut, dann nehme ich noch Stehplätze. Und irgendwann war das so voll, dass sogar bis zur Tür und draußen hinaus alle standen da und hörten ihm zu. Die hatten ein Verlangen danach zu wissen, was spricht er dann, was predigt er denn? Weil das ist das, was er tat. Und verkündete ihnen das Wort. Also Jesus hat ja ganz viel gepredigt, immer wieder vom Reich Gottes. Wie ist der Vater? Wie ist denn Gott? Und wie ist es hier auf Erden? Wie kommt man in diesem Reich? Wie kann man Gott näher kommen? Und das interessierte die Menschen. Die wollten wissen, wie kommt man Gott näher? Nicht nur das, wenn wir die parallele Stelle oder die Erzählung aus dem anderen Evangelium gucken, dann ist das in Lukas Evangelium 5. Da sehen wir noch ein bisschen mehr, was da war. 5, Vers 17. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Wow, was ist das denn für eine Beschreibung von einer Situation, von einem Treffpunkt? Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Also das muss man sich ja vorstellen, das ist ja nicht einfach nur, er hat einen die Hand aufgelegt, er hat es geheilt und weiter gepredigt, sondern es war eine Situation, eine Stunde, ein Gottesdienst, eine Versammlung, wo er die ganze Zeit gepredigt hat und dann kommen kranke Leute herzu, werden gebracht und er sieht das und heilt. Und dann kommt der nächste Kranke und wird auch geheilt und man merkt, eine ganze Atmosphäre wird so knistrig besonders, wow, so eine heilige Atmosphäre quasi, so stelle ich mir das vor. Die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Also nicht nur eine Tat getan und weiter. Jesus war da und da, wo er war, da war besondere Heilung da. Das ist schon mal gut zu wissen. Lass uns mehr zu Jesus kommen. Da kriegen wir Heilung für unsere Seelen und für unsere Gedanken, für alles, was wir brauchen. Und so mitten in dieser Situation, wie lange auch immer diese Situation andauerte, aber es war bestimmt eine wunderschöne Situation, wo ich gerne dabei gewesen wäre, einfach das mitzuerleben, zu hören, was er predigt und zu gucken, wie die Leute geheilt werden. Und viele waren da, ne? Sogar Pharisäer waren da und die kamen von überall. Ja, wir haben gelesen, aus allen Dörfern und sogar von Jerusalem, die kamen, das hat sich herumgesprochen, da ist was Besonderes und das hatte eine richtige Anziehungskraft. Und mitten in der Situation schwenkt Markus quasi auf eine neue Personengruppe. Und Vers 3 lesen wir in Markus Evangelium 2, Vers 3. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Ja, ich stelle es mir so vor, die waren irgendwo herum unterwegs und dann hört man plötzlich, da ist Jesus und dort heilt ja gerade ganz viele Menschen. Und diese Menschen, diese Freunde kriegen es mit. Und sagen, ah, unser Freund, das ist doch die Gelegenheit, wir bringen den jetzt da zu ihm. Wir wissen nicht, wie lange, wir wissen nur, dass er schwer gelitten hat. Ja, irgendwas gelähmt oder gichtbrüchiges, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt, aber schwer gelitten hat der Mann und konnte vieles nicht tun. Er war abhängig von anderen, er war gefesselt an seinem Bett. Kennen wir wahrscheinlich von uns selber wenig. Ja, manchmal hat man vielleicht eine OP oder eine Krankheit, dann ist man am Bett eher so gefesselt, in Anführungsstrichen. Ist nicht schön. Man kann das mal ein paar Stunden genießen, um sich auszuruhen, aber ein paar Tage, Wochen, Monate oder Jahre, nicht gut. Damals wahrscheinlich war das Sozialsystem auch nicht so wie heute, dass man einfach vieles geliefert bekommen hat und Hilfe, sondern man ist angewiesen auf andere Menschen. Und dieser Mann war angewiesen auf andere Menschen. Ob die Familie ihm hilft oder nicht, aber Freunde hat er. Das ist doch schon mal was Gutes, oder? In so einer Situation noch irgendwie Freundschaften zu pflegen zu können, das waren nicht irgendwelche Männer, das waren gute Freunde, oder? Also ich bin froh, dass dieser Mann solche Freunde hat und ich hoffe, dass wir auch solche Freunde haben, die selbst in einer schweren Zeit beistehen können, dass sie treu bleiben und selbst in schwierigen Umständen dranbleiben und zu der Freundschaft halten. Und diese Männer denken an den Freund, nehmen ihn zu 4, tun sich zusammen und bringen ihn dahin. Und nicht nur das. Die kommen vor einer verschlossenen Tür. Das sind so viele Menschen und alle hören zu und Jesus macht was Wichtiges. Er predigt und heilt und der Weg ist versperrt. Und was machen die Menschen, die Männer? Die drehen um und sagen, ach, schade, tut mir leid, vielleicht ja später, wir warten oder morgen. Nee, die lassen sich nicht aufhalten, sondern die werden kreativ. Die sagen, es muss eine Möglichkeit geben, irgendwie muss es doch gehen. Und die lieben ihren Freund so sehr, dass sie sagen, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes, wir machen was Krasses. Und so gehen sie und gehen irgendwie aufs Dach. Und dort war es zu der damaligen Zeit, es waren so Flachdächer und man konnte sich immer wieder dort ausruhen in der Kühle der Nacht oder deswegen war das da normal, dass man auch drauf konnte, aber wahrscheinlich war das so gemacht, dass da Balken waren und auf den Balken waren so Tonziegel, große Tonplatten drauf und darüber nochmal eine dünne Schicht Ton, um das wirklich dicht zu machen vor Feuchtigkeit. Und die Männer gehen hoch und merken, okay, wir müssen dann jetzt mal was Verrücktes machen. Wir kratzen den ganzen Ton auf und dann nehmen wir ein paar Platten weg und dann lassen wir ihn herunter. Genau das passiert. Jesus innen drinne mit einer Volksmenge und predigt und heilt und plötzlich fängt es an da zu bröckeln und plötzlich kommt kugelnder Licht durch die dunkle Decke hindurch und die Menschen waren wahrscheinlich erstmal baff. Wahrscheinlich war die Predigt unterbrochen. Ich glaube nicht, dass man dann einfach weiter predigt, sondern einfach stopp, was ist jetzt los? Vielleicht haben auch einige angefangen einfach zu kritisieren, was macht ihr da, was soll das? Warum macht ihr das Haus kaputt? Der Hausbesitzer, wer auch immer das war, fand das bestimmt auch nicht so nett, dass sein Haus einfach kaputt gemacht wird oder irgendwie beeinträchtigt wird. Aber man wartet einfach, was passiert. Und so passiert das Stück für Stück, das Loch wird größer, der Mann wird heruntergelassen von den vier Männern. Und hier sehen wir dann Jesus' Reaktion. Oder wir gehen vielleicht erst nochmal auf die Männer ein und dann nochmal auf Jesu Reaktion. Diese Männer, das sind tolle Freunde, die dranbleiben in schweren Zeiten. Das sind Männer, die da bleiben. Das sind Männer, die helfen in schwerer Zeit. Das sind Männer, die nicht aufgeben. Das sind Freunde, die dranbleiben und die kreativ werden, um irgendwie doch noch diesen Mann zu Jesus zu bringen. Können wir davon was lernen? Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, wir können lernen, gute Freunde zu sein, den Nächsten zu lieben. Kann es sein, dass um uns herum auch solche Menschen sind, die leiden? Immer. Ich glaube, es gibt immer Menschen, die leiden. Und die Frage müssen wir wahrscheinlich zwangsläufig mit Ja beantworten. Die Frage ist nur, wie sehr dran bin ich bei diesen Menschen? Sehe ich die und halte ich Kontakt? Sehe ich ihre Not? Und wie gehe ich mit ihrer Not um? Hilfsbedürftige gibt es immer wieder. Vielleicht gibt es sogar Nicht-Christen. Und da kann ich, glaube ich, definitiv von diesen Freunden lernen. Gibt es Menschen in deiner Umgebung, die noch nicht zu Jesus selber gehen können, die beeinträchtigt sind, wovon auch immer? Vielleicht ist es Zeit für dich, einfach die zu Jesus zu tragen, irgendwie hinzubringen, immer wieder. Vielleicht so wie die Männer, auch wenn das schwierig ist, auch wenn du quasi vor einer verschlossenen Tür stehst, dass du sagst, okay, ich versuche kreativ zu werden, ich bleibe dran, ich bete weiter. Ich glaube, allein fürs Gebetsleben ist das definitiv ein super Zeugnis und das ermutigt uns immer wieder. Und Jesus selber ermutigt uns ja auch, dran zu bleiben im Gebet. So wie diese Witwe, die nicht aufgegeben hat. Lasst uns von diesen Männern lernen und gute Freunde sein. Für die Bedürftigen um uns herum. Vielleicht für Angehörige, Nachbarn oder Leute, die noch nicht mit Jesus leben. Die aber auch zu Jesus kommen müssen, weil wenn man zu Jesus kommt, dann erlebt man einfach seine Kraft, seine Herrlichkeit. Aber vielleicht gibt es auch Christen bei dir in deiner Umgebung. In der Gemeinde gibt es immer wieder. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass man sich mit Christen unterhält und die sagen, weißt du, ich habe gerade keine Kraft. Ich kann gar keine stille Zeit machen. Ich bin am Ende. Ich leide darunter. Ich weiß, ich müsste es machen, aber ich kann es nicht. Und so manches Mal konnte ich ermutigen, wenn ich gesagt habe, okay, aber ich werde dich zu Jesus bringen. So wie die Männer den Gelähmten gebracht haben, ich werde dich im Gebet dahin bringen. Und das können wir auf jeden Fall tun. Lass uns das nehmen. Wenigstens, wenn wir das schon mal haben, da haben wir schon mal einiges gelernt aus dieser Geschichte. Wo sind die Menschen um uns herum, die näher zu Jesus kommen sollten? Dann lass uns sie dahin bringen. Jesus sieht diese Männer, Jesus sieht die Situation an und er ist nicht empört, dass er unterbrochen wird bei seiner Predigt. Die war wahrscheinlich auch nicht, war ihm nicht egal. Der hat sich ja schon Gedanken gemacht, was er predigt und er wird unterbrochen und dann sieht er die Männer und dann sagt er was. Wir lesen in Vers 5. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ganz interessant. Zwei Sachen. Zum einen, als Jesus wessen Glauben sah von dem Gelähmten? Nee, als Jesus ihren Mehrzahl Glauben sah. Also den Glauben der Freunde. Wow, interessant. Jesus sieht den Glauben von den Freunden und er sagt, wow, wenn die so einen Glauben haben, dann will ich ihnen zuliebe diesen Mann helfen. Wahnsinn. Eigentlich haben wir immer den Eindruck, jeder muss selber zu Gott kommen. Wenn nicht, dann ist das seine Entscheidung. Er will halt nicht. Aber hier lesen wir, wie wichtig das ist, dass wir glauben für unsere Angehörigen, für die, die leiden, und dass es sich lohnt. Und Jesus sieht unseren Glauben, wenn wir Leute zu ihm bringen. Und das Nächste, was verwundert, ist die Reaktion. Er sagt nicht, sei geheilt, sondern was sagt er? Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Darum hat doch keiner gebeten. Er ist auf einer Liegematte, er ist offensichtlich gelähmt, er hat gesundheitliche Beschwerden und leidet darunter. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Höchstwahrscheinlich wusste Jesus, was der Grund dahinter ist. Ja, wir wissen, seit dem Sündenfall ist die Sünde Schuld für Trennung zu Gott. Und jede Sünde trennt uns zu Gott. Und selbst eine kleinste Sünde hat dich irgendwann zu Gott oder zwischen dir und Gott eine Trennung verursacht, sodass du nicht zu ihm kommen kannst. Und wenn du dich bekehrt hast, dann hat Jesus diese Trennung einfach aufgehoben. Aber ursprünglich war das auch der Anfang für alles andere Böse in der Welt. Ja, wir lesen für den Mord, Kain und Abel und so weiter und so fort, für jede weitere Sünde und Krankheit auch eine Folge von Sünde im Garten Eden und auch von uns. Nicht unbedingt heißt das, dass dieser Mann eine bestimmte Sünde getan hat. Es könnte sein, muss aber nicht. Aber Jesus sagt an anderer Stelle, dass es nicht immer so ist, dass jemand nur eine Krankheit hat, weil er eine Sünde getan hat. Manchmal ist es einfach, damit Jesus sich verherrlichen kann. Jesus sieht aber die eigentliche Not des Menschen. Ja, der leidet definitiv gewaltig unter dieser Krankheit. Aber er sieht, was worunter er noch mehr leidet, was der Mann vielleicht gar nicht sieht. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus entscheidet sich, diesen Mann von innen heraus zu heilen. Erstmal das Innere zu heilen, was viel wichtiger ist. Auch da können wir, glaube ich, lernen. Jesus, sind unsere Umstände wichtig, definitiv. Und immer wieder reagiert er und heilt er. Auch hier heilt er später, aber was ist ihm wichtiger? Definitiv das Herz, dass da erstmal Heilung entsteht und geschieht. Ich wünsche dir Mut, vielleicht auch zu beten aus Psalm 139. Ja, die typischen Verse. Erforsche mich, Gott, und sieh mein Herz an, prüfe es. Und korrigiere mich, wo ich vielleicht auf falschem Weg bin, dass ich einen Weg einschlagen kann, der dir wohlgefällig oder der mich zu dir zieht. Jesus ist es wichtig und er wird reagieren. Und vielleicht wird er dir hier und da ein paar Sachen zeigen. Vielleicht wird er dir einfach Vergebung schenken. Ja, auch hin und wieder leiden wir unter Sünden oder vielleicht auch Gedanken über Sünden, wo der Teufel uns gefangen nimmt. Unter Gedankengebäude oder Lebenslügen, die uns so gefangen nehmen, sodass wir einfach nicht befreit leben können. Obwohl Jesus sagt, ich bin dafür gestorben. Und wenn du dafür schon Vergebung bekommen hast, dann hat er die Vergebung ausgesprochen und die ist endgültig. Und Jesus, es ist wichtig, dein Herz zu heilen. Reaktion der Anwesenden, da waren ja ein paar Geistliche und die beobachten die Situation und sie denken nach. Im anderen Evangelium hört es sich so an, als ob die darüber miteinander sprechen. Vielleicht haben sie auch nur nachgedacht. Hier hört es sich so an, als ob sie nur nachdenken. Vers 6, es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Ja, das stimmt. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Das war klar, das war die Theologie und das stimmt bis heute so. Das ist einfach so. Und Jesus, der selber Gott ist, sieht nicht nur, was sie tun, sondern er sieht auch ihre Gedanken. Und genau hier steht es, Vers 8, und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Okay, jetzt müssten die vielleicht schon hellhörig werden und merken, okay, Jesus erkennt mal unsere Gedanken, was genau meint er? Und er wird konkreter. Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher? Huch, wieder so eine schwere Frage. Ja, was ist denn eigentlich leicht? Was meint er damit? Also auszusprechen, wahrscheinlich dir sind deine Sünden zu vergeben. Also das kann man einfach aussprechen, das kann ja keiner kontrollieren. Ne, ob Gott im Himmel wirklich diesen Menschen jetzt die Sünden vergeben hat oder nicht. Das andere, das würde man gleich sehen, wenn man sagen würde, steh auf, nimm und geh, das würde man sehen. Also auszusprechen wahrscheinlich das eine, aber die Umsetzung definitiv nicht. Ich glaube, das kann wirklich nur Gott, also ist das schwerer. Und das ist so, das, worunter die gerade nachdenken. Und Jesus ist es wichtig, an dieser Stelle das nochmal aufzugreifen. Und er beweist seine Gottheit. Er sagt, damit ihr aber wisst, Vers 10, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor allen Augen hinaus. Jesus sagt, okay, ich kann zwar eben behauptet haben, ich habe die Sünden vergeben. Und ihr zweifelt daran, weil ihr nicht wisst, ob ich der Sohn Gottes bin oder nicht. Aber ich beweise, das, was ich sage, das beweise ich, indem ich jetzt auch hier das andere tue, was schwerer ist eigentlich in euren Augen vielleicht, weil man das kontrollieren kann, ob das wirklich eintrifft, was ich sage. Und zwar, steh auf und geh. Und er steht sofort auf und geht. Und damit beweist Jesus, das, was er sagt, das stimmt. Hier und wieder haben wir vielleicht auch Situationen, wo wir die Bibel lesen und dann Fragen haben. Boah, stimmt das denn? Trifft das denn auch auf mich zu? Kann ich diese Worte auch in Anspruch nehmen? Jesus bestätigt sich immer wieder und lasst uns dann ihn diese Fragen stellen. Ich glaube, er hält das aus, wenn wir ihn direkt konfrontieren und ihn fragen. Selbst Gedanken greift er auf und er sagt, okay, ich zeige euch, das, was ich sage, das tue ich. Und das ist definitiv so. Das gilt. Und das Ende ist wunderbar. Dieser gelähmte Mann steht auf und geht. Und alle staunten, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Also das ist so die endgültige Reaktion am Ende dieser Geschichte. Da war eine große Menge an Leute, nicht nur Pharisäer, aber auch die haben das gesehen, mussten darüber nachdenken und auch viele andere und die große Mehrheit erstaunt und sagt, wow, was ist hier passiert? Er hat diesen Menschen einfach Vergebung zugesprochen, aber vor allen Dingen hat er den auch noch geheilt. Der hat sich bestätigt. Wahnsinn. Und die Leute sind nicht nur, freuen sich, dass sie so etwas gesehen haben, was sie noch nie gesehen haben, aber die preisen vor allen Dingen Gott. Und das ist auch das, was Gott immer wieder möchte. Wenn er heilt, dann möchte er, dass sein Name dadurch geehrt wird und gepriesen wird. Aber nicht alle reagieren hier gleich. Ja, wir sehen diese Menschenmenge, die freut sich und das ist so die Mehrheit. Aber nicht alle. Es gibt Verächter. Es gibt Leute, die anders damit umgehen. Und wir sehen diese Gruppe. Hier sind sie klar betitelt als Pharisäer, Gesetzeslehrer und die kamen von überall, aus den Städten Galiläas und aus Jerusalem sogar. Warum kamen die hier hin? Sie haben schon mitbekommen, Jesus fängt an zu wirken. Ja, Anfang von Markus' Evangelium, er hat schon ein bisschen gewirkt, unter anderem auch Petrus' Schwiegermutter geheilt und ein paar andere. Und er spricht und predigt und definitiv hat er ja andere Ansichten und hat ja anders gepredigt. Das wird ja auch deutlich in den Evangelien, dass hier und da gesagt wird, dieser aber redet mit Vollmacht und dieser hat was Besonderes an seiner Rede und die kommen herzu. Sonst immer wurde in den Synagogen gepredigt und die Pharisäer, das waren die Verantwortung übernommen haben, einfach im Land und geistig unterwiesen haben. Die haben sich schlau gemacht, die haben sich hingesetzt und Bibelschule gemacht. Nicht nur Wochenendbibelschule, nicht nur Abendbibelschule, die haben so richtig studiert und die kannten das Wort so richtig gut auswendig und haben daran geforscht, wie kann man wirklich heilig leben, wie kann man das umsetzen. Daraus haben sich verschiedene Bewegungen entwickelt, unter anderem auch die Pharisäer, die gesagt haben, okay, wenn das und das die Gesetze waren, die Gott Mose gegeben hat, wie lädt man das aus? Und haben gesagt, okay, damit das klar ist, müssen wir das noch ein bisschen deutlicher machen. Und dann haben die das weiter ausgelegt und dann weiter noch dazu Sachen gepackt, die das deutlich machen und einfach noch mehr unterstreichen, damit das wirklich klar ist. Ja, wenn gesagt wird, am Sabbat darf man nicht arbeiten, da sollst du ruhen. Okay, welche Arbeiten gibt es? Alles Mögliche, unter anderem heilen. Ja, das ist Arbeit von einem Arzt, also das darf man auch nicht. Man darf nichts keinem heilen. Und unter anderem sehen wir dann ein bisschen später in der nächsten Geschichte, dass Jesus am Sabbat einen Gelähmten mit der krüppelten Hand einfach heilt und auch da sagen sie, oh nein, das geht doch gar nicht. Die Pharisäer, die haben es wichtig empfunden, sich an alle Regeln und Gesetze zu halten, die es gab und so, wie sie es verstanden haben. wie es richtig zu laufen hat. Kann es sein, dass wir hier und da selbst auch Regelformen haben, die uns wichtig sind, wo wir sagen, so ist es richtig und alles andere geht gar nicht. Der sagt zwar, der ist Christ, aber das und das geht gar nicht. Und so wie die das machen, geht nicht. Hier und da gibt es, glaube ich, schon klare Abgrenzungen, auch unter uns Christen und hier und da vielleicht auch in der Gemeinde, so wie der da predigt, so wie der da seinen Dienst macht, geht gar nicht. Hier und da haben wir doch schon unsere eigene Vorstellung, wie Sachen zu laufen haben, oder? Ich glaube, hier und da haben wir auch vielleicht sogar Ähnlichkeiten mit dieser Eliteschicht, die gesagt haben, es muss richtig laufen. Wenn, dann muss was so und so, dann ist es richtig. Und wir stehen genauso in der Gefahr, unserem Nächsten einfach vielleicht irgendwas abzusprechen oder ihm Unrecht zu tun, wenn wir sagen, der macht das nicht so, wie ich es mir vorstelle, wie ich es verstehe. Gut, dass Jesus und Gott mit mir persönlich so viel Geduld hat und Gnade, dass er mich nicht gleich verwirft und dich. Auch wenn unser Erkenntnis vielleicht Stückwerk ist und wir manches irgendwann erst verstehen, manches vielleicht auch erst im Himmel. Jesus ist da gnädiger als wir oftmals. So sehen wir jetzt Markus, der jetzt diese eine Situation aufgreift. Jesus heilt und beansprucht, Gott zu sein. Und die Reaktion der Schriftgelehrten hinterfragt, wie kann der? Das kann doch nur Gott allein. Direkt im Anschluss, Markus 2, 13 bis 17, Jesus beruft Levi, den Zolleinnehmer, und danach geht er zu ihm nach Hause und trifft sich mit Sündern und Zöllnern. Auch da wieder die Reaktion der Elite, der geistlichen Elite. Hey, wie kann das sein? Ein Konflikt? Wie kann das sein, dass er sagt, er ist ein Heiliger, er ist der Sohn Gottes, aber er gibt sich ab mit wem? Dann würde er doch in den Tempel gehen, in den Synagogen. Nein, der geht ja zu den Sündern und hat mit denen Gemeinschaft. Also wirklich, also wer geht jetzt wirklich da in den Abgründen der Gesellschaft und verbringt da Zeit? Doch nicht derjenige, der geistlich wachsen will. So, das Fazit von ihnen, das kann nicht sein. Dann kann das kein richtiger Sohn Gottes sein. Direkt im Anschluss, Markus 2, 18 bis 22, da geht es darum, andere fasten, aber die fasten nicht. Und Jesus hatte auf einmal mit ihnen einen Konflikt und wieder hinterfragen sie ihn. Wie kann das sein, dass manche Sachen einfach umgesetzt werden, manche heilige Umgangsformen und manche nicht? Direkt im Anschluss, Markus nimmt das nächste hinterher, Markus 2, 23 bis 28. Die Jünger gehen durchs Feld und raufen die Ähren und nehmen das und zerkleinern das und essen das. Und wieder. Was? Jesus, du bist Gottes Sohn, du sagst, dann musst du dich auch an die Gesetze halten. Und es ist Sabbat und die gehen und arbeiten, die nehmen die Ähren und zerkleinern sie. Das ist nicht erlaubt. Ja, das war nicht direkt so formuliert im Gesetz, sondern man sollte ruhen. Aber die haben das so verstanden und so für sie war das eindeutig. Und so führt Markus hier fünf verschiedene Situationen auf, wo die Pharisäer einfach ihn beobachten. Und dann ihre Schlüsse daraus ziehen und sagen, das kann nicht sein. Und das letzte, Markus 3, 1 bis 6, die vorhin erwähnte Stelle, Heilung am Sabbat. Ja, er geht dahin und heilt einen, er nimmt sogar den Mann und stellt ihn mitten in der Mitte, sodass alle ihn sehen. Der macht das nicht heimlich, sagt, ach komm, ich weiß, dass sie das anders sehen, damit es keinen Ärger gibt. Nein, ihm ist es wichtig zu sagen, die Heilung, die Hilfe eines Menschen ist viel wichtiger als irgendein Gesetz, eine Regel, eine Umgangsform. Und so reiht Markus diese Stellen aneinander. Und das Fazit lesen wir einfach in Markus 3, Vers 6. Wie reagieren sie? Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. So, es waren einige Geschichten aneinandergereiht, wo sie sehen und erkennen, dass er ist zwar ein Heiliger, ja, er macht was. Er heilt Leute und er redet und predigt und vieles ist gut, aber das geht nicht. Da und da ist er völlig anders als das Gesetz. Das geht nicht, so wie die es verstanden haben. Gut, dann müssen wir jetzt aber direkt handeln. Jetzt haben wir ihn auf frischer Tat ertappt. Das ist jetzt so eindeutig, dass er am Sabbat gearbeitet hat. Da bleibt nur eins, wir werden ihn töten. Und sie tun sich sogar mit den Männern von Herodes zusammen, also von einer säkularen Macht, nicht mal Juden, sondern Herodianern, also von Herodes seinen Männern, und überlegen gemeinsam, wie sie ihn umbringen können. So beschreibt das Markus ausführlich und sagt, dass es so das, wie diese Volksgruppe mit Jesus umgegangen ist. Jesus war da, ist umhergezogen, hat gepredigt, hat geheilt und hat sich offenbart und immer wieder gezeigt, so bin ich. Und immer wieder konnte man erkennen, das ist nicht nur irgendein Prophet, sondern das ist der Sohn Gottes. Und so gibt es andere Menschen. Ja, Jesus hatte auch die Jünger berufen. Wir sehen die Berufung und er hat gebetet die Nacht über, da hat er 12 berufen und die sollten was bei ihm sein. Das war der Auftrag. Ich glaube, das ist so der Schlüssel der Erkenntnis. Wenn ich ihn wirklich gut einordnen möchte, dann muss ich bei ihm sein. Und wenn du selber noch nicht weißt, wie du zu Jesus stehst, wie du, ob du dich ihm anvertrauen kannst oder nicht, dann näher dich ihm. Geh näher, guck in seinem Wort und frag ihn. Und ich glaube, dann wirst du so wie die Jünger einfach erkennen. Und so gibt es einfach 5 verschiedene Stellen, die ich einfach aufhören möchte, wo wir einfach sehen, wo Jesus sich auch ihnen offenbart hat und was deren Reaktion war. Einfach nochmal als Gegenüberstellung. Das erste haben wir gesehen, der Heilung des Gelähmten. Und hier ist insgesamt gesagt, und sie gerieten alle außer sich und verherrlichten Gott und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Also wenn man erkennt, dass Gott wirkt, dann ist die Reaktion normalerweise Staunen, das Wahrnehmen und Anerkennen. Als nächstes die Stillung des Sturmes. Auch in Markus Evangelium 4, da ist es so, dass die sind unterwegs auf dem Wasser, auf dem See Genezareth und plötzlich kommt ein heftiger Sturm und sie kriegen Todesangst, wecken Jesus und er steht auf, spricht und der Sturm wird sofort still. Also auch da eine faszinierende Situation für die Jünger. Und dort steht, und sie fürchteten sich mit großer Furcht, also nachdem es ruhig war, und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm auch der Wind und die See gehorchen? Also, ein riesengroßes Wunder erlebt und sie kriegen danach Gottes Furcht, weil sie erkennen, wow, das ist nicht nur irgendwas passiert, der hat jetzt nicht nur eine Hand einfach gesund gemacht, sondern die ganze Welt, sogar die Naturgesetze, die unterliegen ihm und seinem Wort. Die erkennen ihn an. Sie kriegen Gottesfurcht. Heilung des Besessenen. Ja, sie kommen an auf der anderen Seite des See Genezareth, Markus 5. Jesus heilt einen besessenen Mann. Und auch dort. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, und die Legion gehabt hatte, sitzen, bekleidet und vernünftig. Also der Volk, die Bevölkerung dort, und sie fürchteten sich. Auch da wieder die Reaktion, sie erleben, wie Jesus heilt und wie Jesus sich offenbart und die Menschen kriegen Ehrfurcht. Wow, das ist faszinierend. Das ist nicht nur irgendein Lehrer, irgendein Prediger, das ist unglaublich und sie kriegen eine Ehrfurcht und sagen, wow, da muss man echt Respekt und mit besonderen Hochachtung ihm umgehen. Und sie haben sogar so viel Ehrfurcht, dass sie sogar Angst haben, was passiert, wenn er mir begegnet, dass sie sogar sagen, geh bitte aus unserem Gebiet weg, und er geht auch tatsächlich weg. Später Johannes 6, die Speisung der 5000, kennen wir. Jesus nimmt die 5 Brote, 2 Fische, teilt sie, gibt sie den Jüngern und sie verteilen, und es werden 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder satt. Ein unglaubliches Wunder. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also schon konkreter. Die merken, das ist auch wieder ein Wunder, das zeigt, das ist nicht nur irgendjemand. Und sie erkennen ihn an als der Prophet, der kommen soll. Und verheißen sind nicht viele Propheten gewesen. Die waren wahrscheinlich sicher, das musste Jesus sein. Und die letzte Stelle, Lukas 7, 11 bis 17, Jesus erweckt den einzigen Sohn der Witwe zu Nein, vom Tod auf. Auch da die Reaktion am Ende, Furcht aber ergriff alle und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Wahnsinn. Wir sehen, Jesus hat sich hier und da offenbart, immer wieder, und das war ihm nicht zu schwer, immer wieder dran zu bleiben, und die Reaktion war unterschiedlich. Und am Ende von dieser Speisung der 5000 sehen wir, dass die Männer da irgendwann wieder sagen, Jesus, komm zu uns und zeig uns ein Wunder. Und Jesus reagiert darauf und sagt dann später, ja, ihr kommt zu mir und wollt, dass ich weiterwirke, aber nicht, weil ich der Prophet bin, sondern weil ihr gegessen habt. Und er erkennt an, dass auch unter diesen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind, die ihn auch eine gewisse Zeit vielleicht auch vieles anerkannt haben, hier und da doch Zweifel hatten und teilweise vielleicht auch nur aus egoistischen Gründen nachgefolgt sind. Ja, und hier und da gab es einige, die gesagt haben, nochmal so ein Wunder, nochmal so versorgt zu werden, das wäre schön. Und dann gibt es einige, die weitergingen. Und Jesus konfrontiert diese Leute, die nur essen wollten, die nur die Wunder erleben wollten, und zack, gehen sie weg. Und viele verließen sie. Und Jesus reagiert dann in Johannes 6, ganz am Ende, an Vers 68 später, 67 fragt er, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Und in 68 dann Jesus, Petrus seine Antwort, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben erkannt, dass du Christus bist, der Sohn, Sohn des lebendigen Gottes. Das ist so das endgültige und das beste Fazit, was man schließen kann. Jesus offenbart sich, aber es liegt an jedem Jünger, an jedem Begegner, an ihm. Wie bewertet er das? In welche Schublade schiebst du und schiebe ich Jesus? Wenn du mit Jesus einfach lebst und du gerettet bist, dann definitiv ist er dein Erlöser, dein Retter, und es ist ganz klar für mich und für dich, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und dann können wir auch die Bibel und das Wort Gottes beim Wort nehmen und Autorität verleihen und ihm vollkommen glauben. Ich hoffe, du kannst das schon tun. Und wenn nicht, möchte ich dich ermutigen, immer wieder neu dich ihm zu nahen und ihn zu fragen. Und er wird sich weiter offenbaren. Aber am Ende musst du selber die Entscheidung treffen. Was ist mein Stempel am Ende auf Jesus? Ist er derjenige, der mich versorgen darf? Ist er derjenige, der gut predigen darf, der mir gute Worte geben kann, mir vielleicht gute Werte? Ja, auch viele in der Welt sagen, ja, die Bibel ist gut, da werden gute Werte vermittelt oder bringen deswegen auch Kinder in eine christliche Schule. Geht es um gute Werte? Geht es um Versorgung? Gibt es um, dass er deine Not lindert, deine körperlichen oder deine Umstände, dass er die endlich mal besser macht? Jesus, geht es auch darum, aber viel, viel, viel mehr um das Herz. Deswegen, bei einem Gelähmten ist das Erste, was er macht, er sieht den Glauben und er heilt sein Herz, indem er Vergebung ausspricht. Und er fordert uns quasi auf, uns selber einfach unsere Schlüsse draus zu ziehen. Ich möchte abschließen und uns damit ermutigen, dran zu bleiben. Lasst uns zu Jesus kommen, lasst uns ihn nahen und immer wieder neu die Frage stellen, Jesus, was ist dir wichtig? Und Jesus guckt vielleicht auf dein Herz und sagt, ich möchte gerne weiter mit dir arbeiten. Ich möchte dir meine Herrlichkeit zeigen. Ich habe viel mehr vorbereitet als das, was du bis jetzt erwartest. Vielleicht andere Sachen, als die du, mit denen du zuerst, also mit der ersten Intention zu mir kommst. Aber ich bin in der Lage und ich bin fähig und ich bin gewillt, zuerst an dein Herz zu gehen. Und dann, andere Sachen sind mir auch wichtig und du bist mir wichtig. Und dann wird Jesus uns nahen. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, so lass uns gucken, wo sind die Menschen um uns herum, die zu Jesus gebracht werden sollen. Weil nur dann haben sie die Chance, eine Entscheidung treffen zu können, wie sie mit Jesus umgehen. Schlimm wäre, wenn wir so wie die Menschen bei diesem Gleichnis am Anfang sind. In der Tür stehen und zuhören und anderen im Weg zu sein, die mehr Hilfe brauchen. Das wäre fatal. Ich hoffe, dass du und ich keinem anderen im Weg sind. Könnte unter Umständen passieren, oder? Dass da mit meinen vielleicht Ansichten, mit meiner Art, vielleicht mit dem, wie ich mich zeige, in der Öffentlichkeit, auf Arbeit, in der Nachbarschaft, mit meinem Verhalten oder vielleicht sogar als Elternteil meinen Kindern, wie ich denen mein Christsein präsentiere, dass ich es denen schwerer mache, unnötig schwerer mache, näher zu Gott zu kommen. Bitte so nicht. Lass uns lieber davon lernen und sagen, Gott, zeige du mir, wo ich vielleicht anderen im Weg stehe und ich möchte, dass du mich korrigierst. Und da, wo mein Herz noch Not hat, heile du mein Herz. Und wenn das geschehen ist, dann zeige mir, wo ich andere zu dir bringen kann. Und so werden wir erleben, dass Menschen von Gott einfach berührt werden, von Gott geheilt werden und einfach am Ende Gott verherrlicht wird. Das ist das endgültige Ziel. Das wünsche ich uns und wünsche uns Gottes Segen darin. Amen.